Werte Zuhörerschaft, es ist wieder soweit. Hier ist Folge für Folge der Serienpodcast mit Episode 206. Heute beschäftigen wir uns mit der vorletzten Folge der ersten Staffel von Dune Prophecy. Genauer gesagt geht es um Folge 5 von 6. Und damit das hier am Ende des Tages auch was wird, begrüße ich natürlich wie immer meinen geliebten Goran an meiner Seite. Grüß dich.
Grüße dich. Hallo Leute.
Bist du vorbereitet?
Nein.
Für den Wrap-up?
Nein.
Gut. Dann 3, 2, 1, go.
Es passiert echt viel tatsächlich. Tula ist die Mama von Desmond Hart, stellt sich heraus. Valier zieht gegen Desmond Hart in den Krieg und bringt ihn um, aber dann doch nicht. Der Schwertmeister fliegt auf, die Rebellion wird endgültig zerschlagen. Der Imperator hat eine Geliebte, die Mutter seines Sohnes ist. Die Schwester des Sohnes, die Tochter des Imperators inspiriert gegen ihn wahrscheinlich. Also totales Chaos, einfach nur cool. Ach, Lilly ist auch wieder da. Und es ist eigentlich Rakela. Punkt.
Gerade so, mein Freund. Ich habe dir die 2 Sekunden gegeben.
Dankeschön.
So bin ich, manchmal.
Du bist doch nur happy, dass ich gerade positive Vibes ausstrahle, oder?
Du wirkst mir regelrecht gehypt.
Erleichtert trifft's besser.
Okay, dann halt erleichtert. Okay, aber jetzt komm, dann stell deine berühmt-berüchtigte Frage, oder? Oder soll ich sie dir stellen?
Ja. Nein. Wir bleiben bei der Tradition.
Genau, Gregor, das haben wir noch nie so gemacht und das haben wir schon immer so gemacht.
Um Gottes Willen. Nichts Neues. Oh Gott.
Ja.
Spuck aus.
Achso, du hast es schon gestellt. Okay. Ja. Die Folge hat mir gut gefallen. Wobei ich mit der Pace so meine Probleme hatte. Das war mir zu schnell. Das war mir zu viel, zu schnell. Und also ich gucke die Folge ja und ich gucke die Folge mit meinem iPad und mache mir parallel Notizen. Und ich hatte das Gefühl, Schnitt, neue Szene, du guckst, also die ersten 2 Nanosekunden fangen an, des Aktes oder der Szene zu laufen, und dann realisierst du, wow, was? Oh Gott, ihr revealt gerade irgendwas. Schreiben, Schnitt. In der Zwischenzeit passiert so der Schnitt. Du guckst gerade so auf den Bildschirm und realisierst gerade, was? Da funktioniert, da passiert ja schon wieder das. Ich schreibe doch gerade das Alter auf. Was macht ihr denn da? Ich habe mich durchaus gehetzt gefühlt. Aber trotzdem hat mir die Folge sehr zugesagt, weil viel passiert ist, es ist viel Geiles passiert und deswegen bin ich unterm Strich dann doch zufrieden. Gehetzt zufrieden, quasi. So, und du?
Erleichtert, wie gesagt, weil sich endlich diese ganzen vielen Handlungsstränge, diese ganzen Charakterentwicklungen, Plot, Twist, Aufbau, Maßnahmen, langsam auszahlen. Und ich fand das Pace nicht verkehrt. Lag vielleicht auch daran, dass ich nicht nebenbei geschrieben habe, sondern mir das Ding einfach angeschaut habe. Ich fand es gut dosiert. Wobei ich habe mir ehrlich gesagt gar keine Gedanken gemacht bis zu dem Moment, wo du Pace erwähnt hast, weil es einfach für mich stimmig sich jetzt von der Erzählung angefühlt hat.
Okay.
Also ich fühlte mich gut unterhalten. Ich würde eine 7 von 10 geben.
Wow! Alter, was?
Ja.
Alter, ey, letzte Woche waren wir bei einer 5. Und jetzt diese Woche sind wir schon bei einer 7.
Ja.
Wow. Okay, ja, das finde ich gut.
Ja, also immer mit der Einschränkung, jetzt kommen wir von der Frage weg, sondern in die Folgenbesprechung. Immer halt unter dem Eindruck, es ist einfach viel, viel zu viel am Anfang von uns erwartet worden. Und ich habe es ja auch mehrfach gesagt, ich kann jeden verstehen, der nach Folge 2, 3 abgesprungen wäre oder ist.
Als Nicht-Dune-Kenner?
Ich ich unterstelle jetzt mal, dass Dune-Kenner dann eben mehr Wissen, mehr aus den Folgen gezogen haben und das dann eher noch toleriert haben. Ja. Aber jemand, der dann komplett neu eingestiegen ist und bis Folge 3 durchgehalten hat, der hat eine gewisse Leidensfähigkeit bewiesen. Würde ich jetzt behaupten. Und so langsam kommen wir in den Bereich, wo sich dieses ganze übermächtige Konstrukt auch natürlich anfühlt, würde ich es behaupten. Also interessant anfühlt. So langsam verwirrt es nicht mehr, wenn eine neue Figur hinzukommt. Die Handlungen sind mit die Rollen sind klarer verteilt, man kann sie zuordnen, man kann auch ein bisschen Sympathien langsam entwickeln, weil man ein bisschen mehr von der Motivation mitbekommt, weil man mehr Kontext hat oder also das Gepäck dabei hat von der Figur und das alles besser ein bisschen versteht. Mhm. Und das fängt jetzt langsam an, sich auszuzahlen, genau.
Mhm. Ja, das schlägt so ein bisschen in die Kerbe von einem Review, das ich gelesen habe. Was ist das? Review von IGN oder so? Es kann gut sein.
Also ich habe keins geschrieben.
Bitte?
Von mir ist es nicht. Ich habe keins geschrieben. Von mir ist
nee, von dir, nein, von dir nicht. Nee, das fand ich an der Stelle ganz interessant, weil die haben auch gesagt, so ein Thema, also die schlagen eigentlich genau in die gleiche Kerbe, in die du auch reinschlägst. Die sagen auch, also endlich hat man das Gefühl, das Ganze geht auf, das Drama entfaltet sich jetzt, so nach dem Thema, jetzt stoßen wir so langsam in die Regionen vor. Ich sag mal so in diese, oder andersrum, was heißt, ich sag mal so, es stand in diesem Text, das ist mehr oder weniger dann schon fast ein Zitat oder zumindest eine inhaltliche Wiedergabe. Jetzt stoßen wir so langsam in die Game of Thrones-esken Zweige vor, die quasi, oder was die Serie schon immer sein wollte, es aber ihr jetzt erst gelingt. Und ich fand, da ist ein geiler Satz gefallen, weil sie so ein bisschen die Parallelen gezogen haben zu den Marvel-Serien, weil Dune sind ja nur 6 Folgen, das heißt, nächste Woche ist schon Finale. Und auch die Marvel-Serien waren halt immer so, waren auch immer nur 6 Folgen, die am Anfang auch immer nur rumgeplätschert sind. Dann am Ende wurde ziemlich rumgerusht. Und da ist so ein geiler, da stand ein geiler Satz, der hieß too little, too late. Ne? So nach dem Thema, der Anfang war einfach, das war zu wenig oder vielleicht dann in deinem Kontext zu verwirrend, also vielleicht auch eine Kombination aus beidem. Und wenn jetzt,
too much.
Und jetzt, wo es im Prinzip richtig losgeht, ist es halt schon too late, weil hallo, wir sind Staffelfinale -1. Nächste Woche ist rum für vermutlich die nächsten 2 Jahre. Sofern es denn überhaupt weitergeht. Keine Ahnung, habe ich noch nicht gesucht, ist mir noch nicht untergekommen. Und das ist natürlich dann, also grundsätzlich freut es mich natürlich, dass die Serie dann so eine Kurve kriegt, dann auch für die Leute, die halt von dem Universum so gar keine Ahnung haben und vielleicht dadurch auch wenig Zugang dazu bekommen. Finde ich gut, dass die Serie da so eine Kurve kriegt, aber ich sehe auch das Problem, dass, also ich bin dann auch eher auf der Seite, wo ich das dann gelesen habe und dachte mir so, stimmt, wenn man hier und da so seine Problemchen mit hat, too little, too late, das ist schon, da haben sie einen Kern getroffen, fand ich.
Wobei es meines Erachtens ja nicht zieht, was ich ja gerade schon dazwischen geworfen habe, war too much, too late würde besser passen.
Ja, nein, also das ist ja im Prinzip too little, das heißt im Prinzip, erst kriegst du quasi gar nichts und wenn was passiert, dann ist es schon zu spät. Dann passiert quasi das richtige oder das gute Zeug quasi zu spät. So ist das gemeint. Also klar, im Umkehrschluss kann man dann quasi sagen, jetzt ist quasi zu viel. Das heißt, in den ersten 3 Folgen, weil die 4. war ja zumindest deiner Meinung auch, also zumindest stand letzte Woche, war die 4. Folge ja die beste überhaupt. Es war eine 5/10. Das heißt, die ersten 3 Folgen hast du quasi so 10% bekommen und die letzten 3 Folgen kriegst du jetzt halt 90%. Klar, deswegen ist natürlich am Anfang too little, ist natürlich dann jetzt too much. Ja, richtig. Wobei, du hast ja gesagt, du bist mit der Pace und mit der Dosis klargekommen. Dann ist ja, weil du nicht geschrieben hast, dann ist ja okay.
Ja, also für mich war es vollkommen fein, was die Folge angeht, aber ja. Wenn wir wollen jetzt nicht an Redewendungen festhängen. Die Frage, die sich jetzt stellt oder die du jetzt aufgeworfen hast, ist, kann die letzte Folge, also so habe ich es jetzt interpretiert, kann die letzte Folge wieder gut machen, was sie uns in den ersten 3 Folgen aus meiner Sicht nicht gegönnt haben, nämlich gute Unterhaltung?
Also ich sag mal so, Folge 4 war gut, Folge 5 war gut. Also wenn die sich jetzt beim Staffelfinale, und also aka Folge 6, keine Ahnung, wenn die sich da in die Nesseln setzen und das wieder so Folge 1, 2, 3 wird, boah, da musst du gefühlt, aber ich meine, also die Möglichkeit besteht, aber da musst du schon viel falsch machen, oder?
Also ich bin tatsächlich besorgt.
Echt jetzt? Du hast echt so, ja, nach, so nach, du hast quasi so nach dem Thema, es läuft momentan zu gut, weil wenn man das mal linear hochskaliert, wären wir nächste Woche bei einer 9 von 10 und da sagst du, nein, das wird nicht passieren und deswegen bist du besorgt und sagst, fuck, hoffentlich wird das nicht wieder eine 2 von 10.
Genau, und, okay. Und der Grund, warum ich das glaube, ist nämlich der Grund, warum auch die erste Hälfte schlecht war, nämlich weil sie, glaube ich, zu viel Fanservice betreiben werden, beziehungsweise sich zu viel auf der Franchise ausruhen könnten. Vermutung natürlich nur. Und wenn jetzt der große Plot-Twist etwas ist, das man nur wirklich versteht, wenn man die Filme gesehen hat oder die Bücher gelesen hat.
Ja, das wäre kacke. Dieser, wow, das wäre scheiße.
Ja, wenn der Eddard Stark-Moment.
Ja.
Etwas ist, was man nur versteht, wenn man eben die Franchise kennt, dann wird's kritisch, weil dann sage ich, okay, was, die Folge, die nächste Staffel kommt in 3 Jahren, kann auch in 8 Jahren sein, das ist mir wurscht. Also die Gefahr besteht.
Ja.
Warten wir es ab.
Dann hoffen wir mal, dass wir das nicht machen, ne? Also ich hoffe es für dich, sag mal so.
Ich kann damit leben. Es gibt sehr viele gute Serien da draußen.
Was? Ich weiß gar nicht, was du meinst.
wenn die jetzt nichts wird, wir werden sehen. Also ich hatte tatsächlich gedacht, wahrscheinlich werde ich mir im Nachgang nach der Serie die Filme anschauen müssen, weil mich das so hypt und ich wissen will, wie es weitergeht, aber...
Ist nicht?
Noch bin ich reserviert.
Okay.
Genau.
Okay.
Aber kommen wir doch jetzt erstmal zu dem, was gut oder schlecht war in der Folge, bevor wir schon auf das Ende der Staffel schauen. Oder vielleicht auch das Ende der Serie. Wer weiß das schon. Pace hast du genannt. Was genau hat dich an der Pace gestört?
Also wie gesagt, vielleicht war das auch mein persönliches Pech, weil ich halt nebenher versuche immer so ein bisschen oder so ein paar interessante Punkte mitzuschreiben. Dann vielleicht auch immer so ein bisschen auch als Gedankenstütze, damit ich mich im Moment der Aufnahme noch an ein bisschen was erinnern kann oder halt genügend Stichworte parat habe, dass das quasi dann in meinem Kopf wieder auflebt. Und dadurch habe ich mich vielleicht ein bisschen zu gehetzt gefühlt. Und wie gesagt, also das Problem von der Pace her, also wie gesagt, es ist nur eine subjektive Empfindung von meinerseits. Dadurch, dass ich halt parallel immer so ein bisschen was mitkritzle, es hat sich halt wirklich so angefühlt, dass bei jedem Schnitt, in jeder Szene, ist wirklich, also wie gesagt, es hat sich so angefühlt, dass halt immer irgendwas passiert ist. Und es hat sich auch immer danach angefühlt, als sei was Wichtiges, was Großes passiert. Oder was vielleicht wichtig werden könnte oder was man vielleicht auch irgendwie so ein bisschen rein interpretiert oder so weiter und so fort. Dass ich halt dann das Gefühl hatte, ich war mit meinem Gedanken, wie formuliere ich es, wie schreibe ich es auf und generell natürlich auch erstmal die Mechanik des Niederschreibens. Da war ich gerade noch so dabei, Schnitt, zack, nächstes Ding, explodiert die Bar, Desmond wird nicht in 1000 Teile zerfetzt. Schnitt, keine Ahnung, dann Valja redet dann schon wieder mit Francesca. Schnitt, der Atreides, der quasi gefühlt gerade noch so der Offenbarung in der Rebellion entkommen ist, wird dann jetzt doch, kommt jetzt doch in Haft. Schnitt, das und wie gesagt, ich habe mich dann an der Stelle dachte ich, boah, Leute, macht doch mal langsam. Wie gesagt, immer mit dem Hintergedanken, lasst mich doch gerade mal den Gedanken aufschreiben. So, deswegen hatte ich halt dieses überhastete Pace-Gefühl. Wobei andere gesagt haben, zum Beispiel auch, ich referenziere an der Stelle zum Beispiel auch wieder auf diesen IGN-Artikel, der sagt auch, ja, endlich geht die Pace mal ein bisschen los hier. Also der sieht das halt anders, aber der saß halt vermutlich auch nicht mit seinem Schreibblock vor dem Monitor. Von daher, wie gesagt, kann man das dann vielleicht oder können andere Leute das dann vielleicht nicht nachvollziehen. Aber für mich, da kommt es halt hauptsächlich bei mir her.
Also ich wage mal eine sehr, sehr, sehr gewagte These. Die meisten werden nicht mit einem Schreibblock nehmen.
Ja, natürlich, weil die auch keinen Serienpodcast betreiben.
Auch wieder wahr.
Und dann an der Stelle so ein Doku-Hannes sind wie ich, der das Gefühl hat, wenn ich es mir nicht aufschreibe, werde ich das unter Garantie vergessen für die Aufnahme. Und deswegen, ja, wie gesagt, ist persönliches Pech an der Stelle, ist persönliches Pech. Es ist halt, ja.
Aber als du das jetzt mit der Pace erwähnt hast, ist mir eine Stelle auch wieder in Erinnerung gesprungen, die mich jetzt mit dem Blick auch ein bisschen stört.
Okay.
Das ist die Erzählung mit dem Schwertmeister.
Okay.
Also X-Bums Atreides.
Kieran Atreides.
Ja.
Well, nur mal so, Atreides. Nur mal so. Also, dass ich Namen kann und du nicht. Das ist okay, nur darum geht's. Weiter.
Wir haben jetzt die 206. Episode von Folge für Folge.
Was kommt denn jetzt?
Wer auch nur eine davon gehört hat, weiß, dass derjenige, der es hier mit Namen nicht so hat, ich bin.
Gut, okay.
Man könnte fast meinen, es ist ein Running Gag, aber wir machen das nicht absichtlich. Wollte ich an der Stelle nochmal so festhalten.
Ich will das an der Stelle nur konkretisieren, weil, ich sag mal, dadurch, dass wir hier in Dune ja auch mit Häusern unterwegs sind oder Familien, die dahinter stehen, das ist dann so, keine Ahnung, wenn man jetzt die Referenz zum Beispiel zu Game of Thrones zieht, wenn du halt sagst, ja, der eine Lannister da, ja, ne? Welcher von denen? Ja, der Große, der in der roten Rüstung. Danke, genau, das hilft. So, deswegen versuche ich dann immer mit Namen zu unterstützen, damit auch ihr Leute da draußen einen Bezug habt.
Den hatten sie schon, als ich den Schwertmeister erwähnt habe, glaub.
Fuck. Ja, du hast recht. Gut, also, der Schwertmeister hat dich gestört oder die Verhaftung oder was genau?
Na, eben dieses Tempo und dann eher der Punkt, dass er so belanglos weggepackt wurde. Also man hat nicht so wirklich eine Erklärung bekommen, warum er jetzt eingesperrt wurde.
Hä? Konstantin hat den Lageplan des Palastes bei ihm gefunden.
Hä?
Ja?
Wie, was, wo, wann?
Alter, willst du mich verkackarschen oder was?
Die habe ich jetzt nicht bewusst wahrgenommen.
Wow. Pass auf, Konstantin, also der Prinz, nee, ist ja nicht der Prinz, weil er, glaube ich, der Jüngere ist, aber ist ja egal. Also, ich sage jetzt mal der Prinz, ja. Der Prinz vom Imperator, der wird ja beim angedachten Schwerttraining mehr oder weniger vom Atreides, vom Schwertmeister versetzt oder stehen gelassen. So, und dann kommt Umschnitt und dann siehst du, dass der Konstantin die Schwerter wegpackt, dabei an den Schrank vom Atreides geht, dann dieses Kästchen sieht, zwei Bauteile sieht, die ineinander steckt und dann geht vor ihm der große Lageplan des Palastes auf und in dem Moment wird ihm klar, wait a second, warum hast du den Lageplan des Palastes in deinem scheiß Spind, wenn hier gerade gestern noch ein Attentatsversuch auf den Imperator unterwegs war, der gerade so vereitelt wurde?
Also ich stehe gerade voll auf dem Schlauch, weil die Szene, die du jetzt beschreibst, da habe ich in Erinnerung, dass er die Schwert auf den Boden donnert.
Ich glaube, der packt die weg. Aber ist egal, also er ist halt, der ist der Spind, die Tür steht offen, er guckt da rein, sieht ein Kästchen, wie es halt immer so ist, so ein bisschen Neugier, sieht zwei Bauteile, das ist so wie, keine Ahnung, wie ein Stift mit einer Stifthalterung, einfach wo eine Bohrung drin ist, der Stift geht da rein. Und auf einmal, boop, entbreitet sich vor ihm dieses Hologramm des Lageplans. Genau, und das ist dann für ihn der große Punkt. Keine Ahnung, vielleicht fühlt er sich auf der einen Seite jetzt vom Schwertmeister auch so ein bisschen versetzt, weil er ist ja quasi nur der ungeliebte Prinz, ja. Jetzt wird er auch vom Schwertmeister versetzt und das ist für ihn jetzt genau der Punkt, oh geil, jetzt renne ich mit dieser Information zu meinem Papa und sage ihm, ey, hör ich zu, ich habe einen Lageplan beim Schwertmeister gefunden. Und dadurch sieht er natürlich jetzt bei Papa supidupi aus.
Siehst du, weißt du, wie ich mir das dann zusammengereimt habe?
Oh mein Gott, was kommt jetzt? Ja?
Na, wir sehen ja das Gespräch von Constantine mit Francesca.
Ja.
Und da geht es ja um Purpose und den Sinn. Und sie sagt ihm ja quasi, sie gibt ihm ja so einen Fahrplan, wie er sich denn... Mhm. Wie er sich jetzt etablieren kann und wie er seine Chance nutzen kann. Mhm. Und gibt ihm ja auch einen Weg, dass das Wohl des Imperiums an seine Schwester geknüpft ist. Mhm. Also ich bin davon ausgegangen, dass nach der Ablende, dass dann eben quasi die Instruktion kommt, pass auf, so, weil es ist ja für die Schwesterschaft ist ja bekannt, dass K. Atreides, dass der Teil der Rebellion war. Die wollte ja eh schon ans Messer liefern. Ja. Und sie haben es halt jetzt quasi nur nachgezogen. So hatte ich mir das dann zusammengereimt. Würde auch Sinn machen. Die Szene kam vielleicht danach. Vielleicht vermengen wir jetzt beide ein bisschen was. Aber darauf wollte ich auch gar nicht in der Verhaftungsszene hinaus, weil ich war nur kurz verwirrt, weil sie kommen dann und haben halt diesen kurzen Dialog, wo sie sich gegenseitig entschuldigen und so weiter und so fast schon diese Pseudo-Freundschaft aufbauen.
Ja.
Wieder.
Ja.
Und das war so die erste Schwäche, wo du so gesagt hast, dafür haben wir zu wenig gesehen, als dass das glaubwürdig wird für mich. Mhm. Und dann siehst du halt dieses Dinner, wo der stolze Papa mal seinen Sohn präsentiert und so weiter. Mhm, Und dann hatte ich kurz die Sorge, shit, führen die den jetzt rein und fackeln den ab?
Du meinst den Schwert? Du meinst so den Schwertmeister?
Ja, ja.
Ach so.
Aber doch nicht beim Essen.
Die Aussage war, wollen wir? Und dann sagst du, okay, was kommt jetzt?
Ach so, okay.
Und das hätte ich jetzt vom Tempo her sehr, sehr krass gefunden und auch so sehr, sehr unbefriedigend. Ich meine, jetzt sind wir in der Situation umgekehrt, dass wir jetzt, der Schwertmeister in der quasi im Hot Seat ist. Mhm. Das ist quasi Stand jetzt der Ort, wo man sein will, wenn man die Karriereleiter rasant nach oben will.
Ja, okay.
Weil bislang kennen wir dieses Gefängnis, wo man so Christusmäßig.
Ach so, ja, aber ich glaube nicht, dass ihm diesmal die Imperatorin zu Hilfe eilt. Aber ich meine, die nächste kommt, weil es ist die Prinzessin. Mhm. Okay, jetzt verstehe ich, ja, okay.
Also vielleicht wird es ein Running Gag dieser Serie, dass egal wer da so hängt gerade und auf was weiß ich was erwartet, dann demnächst irgendwie in eine Position of Power gerückt wird.
Vielleicht ist das ja auch so ein Ding, ne? Sondern erzähl mal, wenn noch irgendjemand verhaftet wird. Also übrigens, ich möchte gerne in die Schwebezelle und könnte nicht danach bitte eine weibliche Figur der Imperatorenfamilie besuchen? In der Hoffnung, dass man einfach die Treppe nach oben fällt durch diese Konstellation.
Ja, genau, sowas könnte sein. Und auch das war so dieses, wo du gesagt hast, in der Rezension wurde von Game of Thrones haften Entwicklungen gesprochen oder Tendenzen gesprochen. Das war auch eine Szene, die hat mich so richtig gestört, schon beim Gucken. Dass sie da so dieses Show Don't Tell so übertrieben haben. Also wir sehen, der Imperator stellt die Errungenschaft seines Sohnes vor, nennt ihn zum Kommandanten der Flotte. Und dann siehst du halt die Blicke, Mama, die echte Mama, stolz. Dann die Stiefmama guckt die Schwester an, die Schwester ist total geschockt, weil sie Gefühle vor dem Schwertmeister hat, dann gehen die Blicke hin und her und dann steht sie auf, so fast schon apathisch, die Kamera folgt ihr, die Mama schaut ihr hinterher, das hat Game of Thrones nicht gemacht. Game of Thrones hat so Entwicklungen dezent gebracht. Also sie haben es so irgendwo erwähnt, und die Verbindung hergestellt, aber meistens dann eher so nebensächlich, um dann halt quasi den Hammer rauszuholen. Und hier ist es so, packt die Fanfaren aus, holt die Trommler, holt die Bläser, wir wollen den nächsten Plot-Twist ankündigen. Um dann prompt zu sehen, wie sie halt dahin läuft. Also das ist so, es ist anders als Game of Thrones. Ich sage jetzt nicht, dass es schlechter ist, aber Game of Thrones hat das nicht so gemacht.
Ja, ich meine, klar, es ist ja keine Game of Thrones Kopie. Das ist schon richtig.
Ja, aber es ist, also das habe ich auch schon gelesen, das ist der Anspruch der Serie, so dass quasi das Game of Thrones im Weltall zu sein.
Ja, ich meine, du hast eine starke Vorlage, du hast HBO im Rücken. Also es gibt gewisse Parallelen. Ja.
Du hattest Robert Baratheon in der Serie. Der stirbt in der ersten Staffel.
Okay, na, wenn das ein großes Argument ist, okay, ich verstehe.
Also wenn sie jetzt noch irgendwo Sean Bean rausschleifen, um ihn zu töten in der letzten Folge, dann...
Würde mich nicht wundern, weil der taucht überall auf. Der verkauft sich überall hin.
Egal, also auf jeden Fall, das war so ein Manko, fand ich tatsächlich. Und ich weiß halt nicht, wie sie das jetzt kitten wollen.
Mhm. Ja gut, da gibt's ja nichts zu kitten. Was willst du da kitten?
Oder anders. Also sie haben ja diese Storyline mit der Rebellion ja halt aufgeführt. Die ist ja jetzt ja wirklich tot.
Ja, die ist ziemlich hin. Ja, das ist richtig, ja.
Da bleibt ja nichts mehr. Da bleibt noch die Fremen, die Barkeeperin.
Mhm.
Und er eigentlich. Also das kann man keine Rebellion mehr nennen.
Nee. Aber das konntest du rein theoretisch schon letzte Woche nicht mehr nennen.
Ja, es weiß ja nicht, was sie noch in der Hinterhand hatte. Hat sie einen Namen, die Fremen?
Ja, Michaela. Schwester Michaela.
Na, ob sie noch eine Schwester ist?
Sie ist noch eine. Die Frage ist, ob sie eine sein will. Weil die ist ganz schön angefressen, würde ich mal behaupten.
Da gibt's mehrere in dem Orden, gell?
Mehr angefressene? Ja.
Mhm.
Ja.
Das ist eigentlich die perfekte Überleitung zu What the fuck ist da passiert? Also, das war ja mein Highlight zu erkennen. Also, in dieser Storyline mein Highlight.
Ja.
Zu erkennen, okay, sie machen es nicht so platt, wie wir es vermutet hatten. Wir hatten ja schon überlegt, was machen sie? Packen sie da die Dorothea rein, wird's doch Lilly oder wie auch immer. Du hattest auch schon so einen Twist dir überlegt gehabt und jetzt tatsächlich machen sie es sogar noch gefühlt ein bisschen eleganter.
Ja, also das stimmt. Finden. Das stimmt.
Ja. Also sie gehen offen damit, gleich sofort die erste Erkenntnis ist, als Lilly erwacht, ist so, shit, das ist gar nicht Lilly, sondern es ist eine Vorahnen, Vorfahren.
Eine Vormutter. Im Deutschen wird das Vormutter genannt.
Sagen sie im Englischen Vormother? Kann das sein?
Weiß ich nicht. Du hast es auf Englisch geguckt.
Ich überlege gerade. Aber komme ich jetzt nicht drauf. Also es ist mir nicht, ich bin nicht drüber gestolpert über den Begriff.
Ja.
Also, naja. Und dann stellt sich heraus, sie spielen halt mit den Gedanken, dass das wechselnde Persönlichkeiten sein können. Ja. Dass Lilly auch durchaus noch lebt und da ist, aber halt eben auch verdrängt werden kann. Mhm. Und dass halt, dass du quasi so eine Art russische Roulette hast. Und, witzigerweise ist halt die erste, die da wirklich auftaucht, Rakeela herself, also die Gründungsschwester.
Mhm.
Die Obermutter Supreme der ersten Stunde.
Genau. Also Layla ist jetzt quasi wie eine Schachtel Pralinen, man weiß nie, was man bekommt.
Richtig.
Zitat Ende.
Und? Genau. Und dann spielt die Schauspielerin das auch wirklich.
Übel, oder, ne? Oder, übel.
Wobei ich jetzt tatsächlich gar nicht weiß, ob das nur die Schauspielerin ist oder die Regisseure, die das auch wirklich schaffen, dass das wirklich so von den ganzen Darstellern her, so von der ganzen Dynamik so auch wirkt, als wäre sie hier der Big Boss, der hier durchmarschiert.
Mhm.
Also vom schüchternen Mauerblümchen ja. Hin zum Oberboss, der alle durch die Gegend scheucht, also herrlich, also wirklich, wirklich gut gemacht, der Szene, mhm. Und unterhaltsam. Und du willst halt auch wissen, wie es weitergeht und wie lange hält sie da diese Form quasi und was passiert dann und wer kommt dann. Also das war eine Wendung, die fand ich sehr gut gemacht und du wartest ja im Endeffekt schon darauf, okay, wann verschwindet Raquela, wann taucht Dorothea auf und was zur Hölle wird die machen?
Mhm. Und
schöne Entwicklung.
Mhm. Und was ich halt auch krass finde, dass ja im Prinzip parallel zum Erscheinen, ich sag jetzt mal teilweise gewollt oder auch ungewollt, auf einen Schlag brutal viele Charaktere involviert sind. Also wenn du überlegst, dass es bis zum Anfang der Folge war, ich sag jetzt mal, die Wiederbelebung von Layla war eine Undercover-Mission. Oder war eine Top-Secret-Mission. So, dann geht Tula marschiert schon mal los, holt Jen und sagt, Jen, du bist hier Best Friend mit Layla, sie braucht deine Stimme, um wieder gerade zu kommen. So, das heißt, Jen ist involviert. Das heißt, sie wird erstmal damit konfrontiert, Layla ist da. Sie wird damit konfrontiert, dass Layla nicht Original Layla ist, sondern Layla ist die, ist ab jetzt, oder keine Ahnung, für immer, keine Ahnung, zumindest Stand jetzt, ist sie die Menge aller Vormütter. Ne? Russisch Roulette. Oder Pralinschachtel. Alle 5 Minuten kann eine andere Vormutter zum Vorschein kommen. Das ist schon was, wie? So, dann, wie du schon gesagt hast, Raquela, dann, ja, wie ist eigentlich mit Valja und Dorothea? Haben die sich einigen können? Und du merkst, wie Jen auf einmal richtig spitze Öhrchen kriegt. Das heißt, Jen ist involviert, ist auf einmal Mitwisser. Dann geht die Tür auf, als im Prinzip Tula die andere Schwester abwimmeln muss. Und Raquela sagt einfach, Tula, es ist ein Virus. Ah, Schwester, keine Ahnung, wie sie heißt, schön sie zu sehen. Und vergessen sie nicht, ans Werk zu gehen. So nach dem Thema direkt noch ein Seitenhieb. Aber automatisch ist diese weißhaarige Schwester involviert. Das ist auf einmal alles nicht mehr top secret.
Das stimmt doch gar nicht. Tula hat ja gesagt, und kein Wort darüber zu ihr.
Ja, herzlichen Glückwunsch. Und, also, das ist, du hast Jen mit im Boot, du hast die andere alte Schwester mit im Boot, Layla marschiert, also, zumindest mir, ich mache mir da halt Gedanken, die Seriemacher vermutlich und gefühlt nicht ganz so, Layla marschiert als Layla durch das gesamte Kloster. Weißt du, weil eben ist die unten quasi in ihrem Aufwachraum, Schnitt, rennt die oben rum und ist einmal durch das ganze Kloster gerannt. Keine Ahnung, wer sie hätte sehen können. Das sind zum Beispiel dann auch noch so Punkte, die ich mir denke. Ich denke mir so, ach du Scheiße, Alter, wie wollt ihr das zur Hölle wieder einfangen? Gerade im Kontext, wo man zum Beispiel, wo die Nachricht von Valja auf Valach 9 ankommt. Und du siehst das so wunderbar, wie unten dann ein paar Akolytinnen abreisen, ne, der Landeplatz, und dann schwenkt die Kamera hoch zu Emmeline, die ja so das Dorothea-Lager versinnbildlicht, und all die Akolytinnen. Und ich denk mir so, ey Leute, der ganze Scheiß, der wird euch doch gleich major um die Ohren fliegen. Wichtige Erkenntnisse. Es werden mehr und mehr Leute involviert, den ganzen Scheiß geheim zu halten, den ganzen Scheiß zu rechtfertigen. Und dann hast du im Inneren quasi noch eine zweite Partei, die gegen dich agiert. Dann die andere alte Schwester sagt ja auch, ja, hier, Akolytinnen wollen nach Hause. Das heißt, du hast in dem Sinne noch auch noch ein drittes Problem. Also generell die Schwesternschaft auch jetzt ohne die Dorothea-Partei. Alles droht auseinanderzubrechen. Ich habe mir die ganze Zeit gedacht, ich so, Leute, wie zur Hölle wollt ihr das wieder zusammennähen? Wow. Und dann, wenn ich ganz ehrlich bin, war ja an der Stelle, zwischen all dem gab es ja noch den Major Reveal, dass wir es hier mit einem Virus zu tun haben. Ja? Ich hab's mir sogar aufgeschrieben. Ein genetisch veränderter, durch die Luft übertragener RNA-Retrovirus. Weil sie quasi das Gewebe von Kascha zerlegt haben. Das heißt, Kascha ist mit irgendeinem Virus infiziert, der sich über die Luft verteilt. Und das war natürlich erstmal, uff, ja, das war natürlich schon okay, krass, großer Reveal. Aber auf der anderen Seite, wenn ich ganz ehrlich bin, ich weiß nicht, ob ich da falsch unterwegs bin und genaue Details wissen wir ja noch nicht. Aber für mich fühlt sich das an der Stelle etwas zu, wie soll ich sagen?
Wissenschaftlich an?
Ja, also profan ist das falsche Wort. Es ist einfach, ich würd's fast mit der Herkunft der Stimme von Valya vergleichen. Weil es wurde gewissermaßen, wurde das Ganze, ich weiß nicht, es wurde entmystifiziert. Weißt du? Mhm. Weil davor, was wir uns Gedanken gemacht haben, Alter, wie kann die quer durch die Galaxie? Wie kann sie verbrennen? Und oh, wie ist das möglich? Was sind das für Kräfte? Oder, ne, deswegen habe ich das als Analogie benutzt. Die Kraft, die Valya besitzt, ist ja quasi die Macht der Stimme. Ha, wo kommt das her? Und dann die Stimme wird halt einfach so erklärt, ja, ich habe es halt einmal eingesetzt, um meinen Bruder zu retten. Wo das eigentlich herkommt, weiß ich nicht. Es war halt auf einmal da. So, und gefühlt fühlt sich diese Enthüllung des Viruses für mich momentan genauso an. So, ja, ist halt ein Virus, ne? Hast du halt irgendwo aufgeschnappt. Ja, okay. Also, es bleibt natürlich irgendwo noch ein gewisser Rest übrig. Also, wir wissen ja, dass dieser Virus auf Omnius und die Denkmaschinen zurückführt. Das heißt, das ist alles sehr alt und so weiter und so fort. Das heißt, der genaue Background, die genauen Umstände, das fehlt uns noch. Wie genau kann man sich infizieren? Wie oder wo hat sich Kasha infiziert? Wenn es heißt, über die Luft, heißt ja rein theoretisch erstmal, es kann sich jeder infizieren oder so. Mhm. Weiß ich nicht, dann scheint es aber auch, weiß ich nicht, zum Beispiel die Akolytinnen, dadurch, dass sie den Traum gesehen haben, sind die jetzt auch alle infiziert? Ist Jen immun, weil sie die einzige ist, die den Traum nicht gesehen hat? Also es bleiben schon noch, weißt du, es bleiben schon noch Fragen übrig, definitiv, ja, um interessant und spannend genug zu sein, aber grundsätzlich einfach nur die Grundlage, dass es halt keine geheimnisvolle Macht ist, zumindest deutet sich das so für mich an, sondern das ist in Anführungsstrichelchen nur ein Virus, nur eine Krankheit, war mir in dem Moment so, oh, Reveal! Ach, ist nur ein Virus. Okay. Also, nur. Ja, das ist natürlich jetzt wahrscheinlich auch Meckern auf hohem Niveau, aber das fand ich ein bisschen, ich fand es ein bisschen schade, muss ich ganz ehrlich sagen. Also jetzt inhaltlich vom Kontext her.
Ich verstehe deinen Punkt.
Ja. Aber ich hab dich totgequatscht.
Nö, alles gut. Die Frage, die sich da stellt, ist doch eigentlich nur, wo wollen die hin damit? Also,
ja.
Ob du das jetzt als Zauber erklärst, oder, weil wir wissen ja auch nicht, wie er ausgelöst wird. Also, es war ja, der Moment war ja verdächtig praktisch.
Mhm.
In beiden Fällen.
Ja, ist richtig.
Beide Male war vom Erzählerischen her so der Eindruck für uns, dass man hart diesen Moment der Entzündung ausgelöst hat, irgendwie. Mhm. Also ob das jetzt als Virus oder als Zauberstück erklärst, ist ja egal. Die Frage ist halt, was du damit machen willst, als erzählerisch.
Ja, deswegen also, meinte ich,
das eine Waffe?
Es bleibt noch genügend Rest und auch Spekulation übrig. Da bin ich schon bei dir. Ja, das stimmt.
Ja, schon, aber die Frage ist ja genau, aber schon Punkt, auf den ich hinaus will, weil er wichtig ist, finde ich. Was wollen sie damit denn einsetzen? Also wollen sie das einsetzen als Waffe? Soll das eine Art Unsicherheitsfaktor sein, was jeden treffen kann? Und so? Also was haben die damit vor, erzählerisch? Also ich meine, wir haben ja auch noch den Faktor, dass Desmond ja dabei irgendwie Schmerzen hat.
Ja, ist richtig.
Also er scheint das irgendwie steuern zu können. Und das dann ist es für mich eigentlich relativ belanglos, ob es eine magische, was weiß ich, Behandlung ist oder ob es ein Virus ist.
Okay.
Wenn er steuern kann. Zumal es ja auch dann irgendwie magisch ist. Wie war der Spruch? Magie ist Technologie, die nicht erklärt werden kann. Oder so ähnlich. Und die man noch nicht mehr erklären kann. Irgendwie sowas.
Ja. Aber also ganz ehrlich, ich meine, wenn du das schon angesprochen hast, also für mich suggeriert die Aussage, ein über die Luft übertragener Virus, also gefühlt machen die hier gerade so ein, wir müssen die Galaxie retten, Plot auf, ne?
Mhm.
Weil das klingt danach, die halbe Galaxie oder die ganze Galaxie könnte betroffen sein. Es kann ja sein, weiß ich nicht, dass man vielleicht Träger ist, so wie Kasha oder Prove It. Weiß der Geier, wo die den Scheiß herhaben? Vielleicht sind die einfach, vielleicht sind die Träger und Desmond hat es dann einfach nur aktiviert und ausgelöst.
Ja.
Zum Beispiel. Aber das würde dann ja suggerieren, dass rein theoretisch sich jeder in der Galaxie damit anstecken kann und damit könnte die ganze Galaxie betroffen sein. Rein hypothetisch.
Rein hypothetisch, natürlich. Hieß der Junge wirklich Prove It?
Ja. P-R-U-W-E-T.
Also, zwar nicht geschrieben, aber ausgesprochen wie Beweis es. Prove it.
Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie sie es im Englischen aussprechen. Aber im Deutschen haben sie es schon eher Prove it. Also, da ist es, das ist ja ein, das ist ein W, kein Prove it. Also kein F, es ja, ist schon ein W.
Aber genuschelt ist es Prove it und dann. Fände ich das schon witzig, ob das Absicht ist, so nach dem Motto, hier, wir haben den jetzt genommen, als dass mit beweist, dass er eine Fähigkeit hat.
Okay.
Wäre ein nettes Wortspiel.
Okay.
Da kam mir nur gerade in den Sinn. Ich habe noch zwei Punkte, die auf meiner Liste stehen, die haben beide mit den Harkonnen zu tun.
Okay, dann schieß mal los.
Das eine ist Tante Neffe.
Großtante, Großneffe, keine Ahnung.
Ja, du weißt, was ich meine. Mhm. Da ist meine Beobachtung, in der Folge hat das irgendwie geswitcht. Also das Mastermind Valya und der gefügige Neffe, wie auch immer er jetzt heißt.
Harrow.
Danke.
Bitte.
Das ist dieses Mal gar nicht so, weil Harrow dieses Mal auf anfängt, so ein bisschen die Sache zu durchschauen, habe ich das Gefühl.
Ja, ja.
Also und auch anfängt, seine Tante zu belügen.
Ja.
Oder ihr Sachen vorzuenthalten. Also er kommt ja dann dieses Gespräch mit Hart und geht mit ihm ja einen Deal ein, von dem er seiner Tante nicht erzählt, seiner Großtante. Mhm. Und er beginnt also quasi auch ein doppeltes Spiel mit ihr zu spielen. Und das wirkt auf mich ja schon so, als wäre jetzt nicht, zumindest in der Folge, als wäre jetzt nicht so naiv und dümpelt da ein bisschen in irgendwas hinein, sondern er hat wirklich einen Plan, der auch ein bisschen raffiniert sein könnte. Und da wirkt Valya meines Erachtens gerade ein bisschen naiv in der Situation. Zumal sie ja auch diesen Aktionismus gegen die Rebellen so abtut, als wäre das eigentlich gar nicht so schlimm, dass jetzt die Bude in die Luft geflogen ist, aber hart überlebt hat, weil es passt ja eigentlich auch trotzdem zum Plan. Genau,
man hat ja einen Plan B, ne?
Ja, aber genau, aber das wirkt so dieses, die vergeudet gerade enorm viele Ressourcen und sieht gar nicht das Unheil auf sich zukommen. Und das wirkt ja gar nicht mehr so Mastermind-mäßig, wie sie sich darstellt oder wie wir vielleicht auch den Eindruck hatten in den letzten Folgen. Also das ist so meine Beobachtung, es switcht gerade in dieser Familien- Dynamik.
Mhm. Also ich muss sagen, also gerade in der Harrow-Szene, wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe es mir auch aufgeschrieben, ich habe es dann durchgestrichen, aber stehen gelassen. Als Harrow bei Desmond Hart ist und die da so ein bisschen ins Plauschen kommen und so weiter und so fort und er dann ja mehr oder weniger auch seine Tante verrät, würde ich mal behaupten. Ich weiß nicht. Ich war hin und her gerissen. Ich dachte mir so, was? Das ist irgendwie, ja, er spielt so ein bisschen so den unterwürfigen, ich will es nicht dümmlich sagen, aber einfältig trifft's vielleicht. Den Harrow, und ohne Scheiß. Ich weiß nicht. Das ist hier und da. Der hat sich manchmal ein bisschen komisch verhalten und ich habe mir echt aufgeschrieben, gerade auf Basis dessen, was wir am Ende der letzten Folge gesehen haben, ist das gar nicht Harrow, weil so nach dem Thema, dass Harrow dann im Prinzip jetzt auf einmal da sitzt und auf einmal seine Tante verrät, obwohl die in der letzten Folge noch große Pläne zusammengeschmiedet haben, hat mich zu dem Gedanken oder zu der Annahme geleitet, dass Harrow nicht Harrow ist, sondern die gestaltgewandelte Theodosia.
Mhm.
Weil ich dachte mir so, der weiß nicht, der gibt sich so ein bisschen, er bewegt sich vielleicht hier und da so ein bisschen komisch. Weiß ich nicht. Aber dann, hinten raus, der Deal ist ja dann im Prinzip, dass er ja, ich sag mal ja schon so die Rebellion über die Schmuggler ans Messer liefert. Aber er macht das Ganze ja natürlich nicht uneigennützig, weil natürlich auch diese Schmuggler Einfluss auf seine Walpelze haben. Und da ist er dann unterm Strich quasi immer noch so ein bisschen der kleine, findige, windige Harkonnen, der dann an der Stelle aus diesem Deal seinen persönlichen Nutz zieht und sagt, ja, guck dir doch mal die Schmuggler an, die haben da irgendwas mit Rebellion, also die sind eh nicht ganz koscher. Und dadurch, dass Desmond dann die Schmuggler aufrüttelt, hat er dann halt auch was davon, weil ihm die dann halt nicht mehr in den Walpelzhandel da irgendwie in die Suppe spucken. Und da dachte ich mir so, ah nee, scheiße, es ist dann doch keine Theodosia, es ist Harrow, der jetzt hier an der Stelle anscheinend wirklich sein Ding zu machen scheint, der wirklich Valya verrät. Und dann kommt ja nochmal die Szene, als die beiden dann im Harkonnen-Hauptquartier aufeinandertreffen und da erzählt Harrow dann ja Valya davon. Und dann merkst du, okay, alles klar. Also Valya war dann doch die treibende Kraft dahinter, Harrow zu Desmond Hart zu schicken. Und vermutlich auch, dass Harrow seine eigene, also es war der Plan, dass Harrow Valya anschwärzt. Aber ich glaube, der Punkt, den du auch gesagt hast, war dann halt genau der, dass dann im Prinzip in dem, und ich glaube, Valya hat, glaube ich, auch die Schmuggler angesprochen. Ja, so nach dem Thema, hat das funktioniert, dass Desmond jetzt die Schmuggler da gefressen hat oder geschluckt hat? Ja, aber was er ja halt nicht erzählt, ist, dass er halt durch den Deal dann am Ende hintenrum quasi wieder einen Eigennutz über den Walpelz hat. Und du hast schon recht, sein Auftreten wirkt an der Stelle dann auch schon so ein bisschen ihr überlegen. Also da würde ich schon sagen, ich meine, Valya macht sich's vielleicht wirklich zu einfach, ja, über dieses, ja, interessiert mich auch alles nicht, also ich habe jetzt von dir eigentlich nur vernommen, das hat geklappt, also du hast Desmond gesagt, was du sagen solltest, Desmond scheint das aufgeschnappt zu haben und ich bin ja sowieso das Übermastermind, ich habe einen Plan B für alles. Und ich glaube, so wie du auch schon sagst, ich weiß nicht, ob sie sich da an der Stelle zu sicher fühlt oder zu sehr in Sicherheit wähnt an der Stelle. Also fand ich auch eine interessante Dynamik dann halt zwischen Neffe und Tante, muss ich sagen. Weil gerade dann zum Beispiel, als Michaela dann ja auch noch auftaucht und im Prinzip auch von der gescheiterten Rebel, also von dem, ja, dass Desmond Hart halt nicht unter den Gefallenen in der Bar-Explosion ist, das ist ja im Prinzip, das ist ja dann quasi das nächste Ding, was nicht so wirklich funktioniert hat. Und auch die nächste Person, Michaela, weiß ich nicht, ich würde es jetzt nicht Meuterei nennen oder sowas, aber sie äußert sich ja offen und sucht offen die Konfrontation mit Valya. Das ist also auch Valya laufen gefühlt gerade die Leute weg. Also ihr eigener Neffe scheint ihr auf einmal überlegen zu sein. Michaela hat irgendwie nicht mehr so einen Bock auf sie, weil Valya dann an der Stelle natürlich dann auch sehr, sehr eigensinnig und unempathisch wirkt. Also dafür, dass im Prinzip Michaela gerade die komplette Lebensgrundlage entzogen wurde. Also auch halt Valya kriegt an der Stelle, also Tula kriegt daheim Probleme mit den Akolytinnen und allem, was dort passiert. Und Valya kriegt auf ihrer Seite auch gerade Probleme, weil ihr Gefühl gerade so ein bisschen die Leute abspenstig werden.
Das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Sie geht halt extrem verschwenderisch mit ihren Ressourcen um. Ja. Und das war eine bewusste Formulierung, weil sie genau so sich verhält. Das sind nicht Leute oder das sind nicht Schicksale, auf die sie eingeht, sondern es sind halt Ressourcen, die sie einsetzt.
Ja, genau.
Und Michaela muss halt einfach akzeptieren, dass sie gerade irgendwie die Jahre, die sie da aufgebaut hat, verloren hat. Weil es ist ja ihre Aufgabe, Opfer zu bringen.
Genau, und immer alles.
Befindlichkeiten.
Bitte? Ja, genau, und immer alles unter dem Credo, alles für den Dackel, alles für den Club. Und sie geht auch stillschweigend davon aus, oder völlig selbstverständlich davon aus, dass jeder ihrer Mitstreiter das genauso sieht.
Genau.
Und deswegen du natürlich dann auch Verständnis dafür hast. So nach dem Thema, ja, natürlich, ich verstehe das natürlich total, dass gerade meine Bar und meine Lebensgrundlage in die Luft geflogen ist. Und aber natürlich, das ist natürlich, ich sehe das natürlich genauso, immer alles für die Schwesternschaft. Ja, nee, klar, am Arsch die Waldfee.
Gut. Meinst du, kommt in der nächsten Folge, kommt da nochmal ein Turn von irgendjemandem ihr gegenüber?
Ich glaube nicht. Ich glaube nicht.
Ich glaube schon. Im Sinne eines großen Finales würde ich sagen, nächste Woche kriegen wir irgendeinen Turn. Wir haben ja.
Aber warte mal, meinst du jetzt Kandidaten von Personen ihr gegenüber, die wir schon gesehen haben oder irgendjemand Neues?
Nö, von Personen, die wir schon gesehen haben, weil wir haben einige Kandidaten, unter anderem, und das wäre jetzt die Überleitung zu meinem zweiten Hakonnen-Punkt, die eigene Schwester.
Was?
Denn die DNA-Analyse ergibt ja, der Desmentat ist niemand Geringeres als wahrscheinlich Tudas Sohn.
Ja. Übrigens auch geil gemacht, ne?
Da. Visuell meinst du?
Ja, also oder? Visuell, aber visuell... Und natürlich auch von der Dramatik, weil du ja im Prinzip, die fahren ja zweigleisig, die haben ja die Imperatorin bei Desmond, die sagt so nach dem Thema, hey, wir müssen unbedingt die Schwesternschaft killen, weil die Schwesternschaft hat mir alles genommen, sie hat mir meine Tochter genommen, sie hat mir meinen Mann genommen, sie hat mir alles genommen. Und parallel erzählt Desmond eigentlich im Prinzip dann seine Herkunftsstory und warum er so gegen die Schwesternschaft ist. Und parallel blenden die dann immer wieder die KI ein, die dann sagt, analysiere, also ganz, so wie halt so eine Computerstimme ist, ne? So, analysiere DNA-Probe. Herkunft oder so ein Thema, Proband, Desmond Hart. Dann erzählt er wieder, ja, alles scheiße. Und die Imperatorin knutscht Desmond ab und dann so, Widerschnitt. Haus Atreides im Hintergrund, die Musik so, Schnitt, ja, alles scheiße, Schnitt, Haus Harkonnen und du so, wait, was, wie, hä? Und dann auch noch Schnitt auf Tula, oh mein Gott. Und dann ist klar, deswegen, das war geil gemacht, muss ich sagen, das war dramaturgisch gut gemacht. Aber ja, warte mal, aber warum sollte sich dann Tula gegen Valya stellen?
Naja, letzten Endes ist es ihr Sohn und wir haben ja jetzt schon letzte Woche oder vorletzte Woche drüber geredet, sie scheint ja damit zu hadern, was damals passiert
ja,
ist.
Ja, auch im Zwiegespräch diese Woche, ne, mit Jen, so nach dem Thema, was wissen sie denn schon, sie haben ja gar nichts geopfert und dann sagt sie, mehr als du weißt oder mehr als du ertragen kannst, irgendwie sowas. Und jetzt kommt ja noch ein Fakt dazu, ne, also ich meine, wir wissen ja nur, dass sie ihren Verlobten, keine Ahnung, doch, ich meine, er hat einen Antrag gemacht, ne, du bist mal offiziell verlobt, dass sie ihren Verlobten plus Sippe umgebracht hat. Und ja, sie hat halt die nicht nur umgebracht, sondern sie ist vermutlich das Kind, was in dieser einen Nacht dann halt entstanden ist, hat sie dann halt auch noch auf die Straße gesetzt. Das heißt im Prinzip also das, was wir ja schon gesehen haben, ist für sie persönlich ja schon scheiße genug. Aber dass sie dann auch noch ihr eigenes Kind weggegeben hat, ist halt, jetzt kannst du die Beweggründe oder im Prinzip das, was die Frau da erlitten hat und was ja eigentlich alles dann vermutlich auch für die Agenda ihrer Schwester hat liegen lassen, ist schon okay. Und dass sie das, dass das dann quasi reicht, um sich gegen ihre Schwester zu stellen, weil sie sagt, okay, jetzt ist halt wirklich mal gut hier.
Ja, vielleicht stellt sich auch in der nächsten Folge mit einigen Flashbacks heraus, dass sie vielleicht gar nicht so freiwillig das Kind abgegeben hat, wie es jetzt Desmond Hart in dem Gespräch mit der Imperatorin
wird sie nicht,
meint.
Glaube ich nicht.
Und genau, und dann haben wir vielleicht so einen Punkt, dass wir ihm dann einen Flashback haben, der sich überschneidet mit der Gegenwart, mit einer Situation, wo sie sagt, nee, diesmal läuft's anders. Könnte ich mir vorstellen.
Ja, könnte an der Stelle sehr gut sein, ja.
Aber schau, ich weiß nicht, ob du noch Punkte auf deiner Liste hast, aber ich würde jetzt gerade so ein Zwischen- oder Endfazit ziehen. Allein schon, dass wir dieses Mal so wirklich auch viele Möglichkeiten haben zu spekulieren. Was passiert denn nächste Woche? Wie entwickelt sich's jetzt? Was hatte das zu bedeuten? Und da auch gefühlt zumindest kommt es bei mir so rüber, bei dir genauso viel Interesse da ist wie bei mir. Zeigt doch, dass die Serie gerade die Kurve gekriegt hat, zumindest für jetzt.
Ja. Ja, jetzt müssen sie es nur noch gut zu Ende bringen.
Mhm, genau, in den Sonnenuntergang segeln, am besten damit.
Ja, nee, das wird in diesem Universum nicht passieren. Dafür bist du zu viel Star Trek gewöhnt. Wobei, die Dune-Filme gehen am Ende des Tages ja auch gut aus. Also da segelt man am Ende.
Was? Da schaue ich es erst recht nicht an.
Was? Du bist ja doch der Goodwill-Mensch. Nee, ja, also am Ende des Tages reiten die mehr oder weniger auch in den Sonnenuntergang. Also ja, das passt schon. Apropos Sonnenuntergang.
Erzähl.
Die Betonung liegt eher auf Untergang. Ist nichts Großes. Ich will einfach nur mal wieder sagen, was mir an dieser Folge sehr gut gefallen hat. Weil, wie gesagt, das ist mein Gemüse, weil es hat mich sehr an die Denis Villeneuve-Filme erinnert und auch an die Charakterisierung, an die Aufmachung dort. Und zwar ganz am Anfang der Folge siehst du ja, dass Desmond Haar Bashar wird und er im Prinzip seine eigene Schwertkämpfer-Elite-Truppe bekommt, ne? Die Masken tragen. Und das hat mich so sehr, an die Soldaten des Imperators in den Dune-Filmen erinnert. Weil das sind die
so. Ja, mich auch, ja, mich auch.
Ja, dich kann das halt nicht. Natürlich, dich kann das nicht erinnert haben. Aber ich hoffe, also, ich meine, wie gesagt, ihr wisst es alle, ich bin irgendwo bin ich am Ende des Tages eine schwarze Seele. Weil das hat mich so sehr an die Soldaten des Imperators erinnert, die sogenannten Sardaukar. Weil so wie die im Film gezeigt werden, das ist ein 2-Minuten-Schnipsel, wie quasi einer der Harkonnen zu den Sardaukar geht und sagt, hey, wir brauchen euch gegen die Atreides auf Dune, macht da mal mit. Ja? Also sie erschleichen sich quasi Imperator-Unterstützung. Und du musst dir das so vorstellen. Das ist ein Planet von der Aufmachung, von der Farbtiefe, vergleichbar mit Valach 9. Ja, alles rocky, komplett entsättigt, alles grau und blau. Es regnet in Strömen. Tausend Mann knien in Reih und Glied, in Quadraten angeordnet, es regnet im Strömen, du hörst im Hintergrund die ganze Zeit sowas wie so ein, weiß ich nicht, wie so eine Art Priester mit so einem Kehlkopfgesang, so richtig tief an der Stelle, mega geil, Hans Zimmer, ich liebe dich, mein Freund, richtig geil musikalisch unterlegt, also die Stimmung ist scheiße tief, zwischendrin, zwischen diesen knienden Soldaten wandeln im Prinzip sowas wie Priesterinnen, die ihnen halt irgendwas auf die Stirn malen und vor den knienden Soldaten ist quasi wie so eine steinerne Anrichte oder Empore über mehrere Stufen und auf diesen Stufen, das ist so wie so eine Rampe, aber auf mehreren Stufen, hängen verkehrt rum gekreuzigte Männer blutend und das Blut fließt auf den Boden. Also das ist abgrundtief böse, dunkel, widerwärtig, wie auch immer. Aber ich fand die Umsetzung von Denis Villeneuve, diese Stimmung, die dort erzeugt wurde, fand ich so krass, gerade wenn du das im Kino auf großer Leinwand bei diesem Ton hörst und siehst, übel. Einfach nur übel. Wenn du Bock hast, den Schnipsel kann man auch auf YouTube finden. Wirkt natürlich, ist nicht so impulsiv, weil kleiner Bildschirm ohne Ton und so weiter. Also schlechter Ton, also was? Kein Kinoton halt! Herrgott! Aber als ich diese Schwertkämpfer gesehen habe, ich dachte mir so, oh geil, Alter. Das hatte so Sardaukar-Vibes. Ich fand das so geil. So, jetzt kannst du den Deckel drauf machen.
Achso, soll ich einen Deckel drauf machen?
Also ich habe sonst keine Punkte mehr. Du hast alles, also während du dein Zwischenfazit gezogen hast, bin ich meine Punkte nochmal durchgescrollt. Und ich muss sagen, wir haben alles angeschnitten.
Na gut.
Hätte ich nicht gedacht.
Leute, ihr habt es gehört, der Boss hat gesprochen. Ich würde ja noch gern weitermachen, aber ich soll den Deckel drauf machen.
Wir sind bei der Stunde, das ist eine Punktlandung, mein Friend.
Ja, so sieht's aus. Wir wollen ungefähr bei der Stunde bleiben und das schaffen wir heute so kurz und knapp. Deswegen Danke fürs Zuhören von mir. Wenn euch irgendwas aufgefallen ist, wo wir vielleicht mit unseren Theorien falsch abgebogen sind, wo wir was vergessen haben, wo ihr eine Ergänzung habt oder vielleicht einen netten, coolen oder genialen Twist auch selber habt, lasst es uns wissen. Wir stehen auf sowas. Ansonsten habt eine tolle Woche. Genießt die Vorweihnachtszeit, wann immer ihr den Podcast hört, die Nachweihnachtszeit, whatever. Wir hören uns demnächst. Und ja, die letzten Worte gebühren wie immer dem guten Gregor. Bitteschön.
Jawohl, Zuhörerschaft da draußen. Ihr habt es mitbekommen, wir haben es geschafft. Ich sag jetzt wir. Eigentlich war es die Serie, aber ich sag jetzt wir. Wir haben es geschafft, Leute. Goran ist bei einer 7 von 10. Eine 7 von 10. Und wir sind gestartet bei 2. So, das heißt, alle da draußen und ich natürlich auch höchstpersönlich, kneift bitte alle Daumen zusammen und alle Arschbacken, die ihr da draußen habt, dass nächste Woche, wenn wir das Staffelfinale von Dune Prophecy besprechen, dass das eine 9 von 10 wird für den lieben Goran. Es muss einfach geil zu Ende gehen, weil, wie Goran gesagt hat, die Serie hat endlich die Kurve gekriegt. Und ich denke, es wird ihr am Ende des Tages nur gerecht, wenn sie genau diesen Schwung mitnimmt, in das Finale geht und die Staffel geil endet. In diesem Sinne, habt eine geile Zeit. Wie Goran schon gesagt hat, nächste Woche ist Weihnachten. Ich sage an der Stelle schon mal frohes Fest. Wir nehmen über Weihnachten für euch auf, bequatschen das Finale und dann kriegt ihr von uns eine Weihnachtsedition kredenzt. In diesem Sinne, tschüssikowski.